Was haben ein Festival, ein Bauernhof und dein Kühlschrank gemeinsam? Richtig, wenn der Strom weg ist, wird es nicht nur dunkel, sondern richtig übel. Kalt oder auch noch richtig teuer. Und genau deshalb reden wir heute über sogenannte Notstromaggregate. Und zwar, wie man sie aufbaut, worauf man achten muss und warum ein falsch angeschlossenes Aggregat schlimmer sein kann, und zwar viel schlimmer als gar keins. Und du wirst auch überrascht sein, wie viele Fehler man dabei machen kann, selbst als erfahrener Profi. Und zum Abschluss der heutigen Folge wird ein Zitat inspiriert von einem der Gründerväter der USA geben. Ihr dürft also gespannt sein. Deswegen Anjam! Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für euch alle da draußen, präsentiert euch mal wieder das Audio- und Videoformat, in dem er euch die Welt der Elektrotechnik näher bringt. Angefangen von der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der elektrischen Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktionsweise bei euch zu Hause, im Handwerk, aber auch in der Industrie. Und heute geht es um ein Thema, das nicht nur für Elektroniker spannend ist, sondern im Prinzip für alle da draußen, die in letzter Zeit mal Nachrichten geschaut haben. Ich will jetzt nicht Panik machen mit irgendwie Blackout-Gefahr, aber Stromausfälle in Spanien, Wartungen in Lübeck, welche ebenfalls zu Stromausfällen führen. Wir erinnern uns an die schweren Regenfälle in Spanien, inklusive Todesopfer, wo die Regierung wirklich geschunden wurde, weil sie nicht geholfen hat. Aber auch außerhalb von Europa, zum Beispiel in Jordanien, wo es im Mai zu Hochwassern kam oder im März in Down Under. Und dazu habe ich natürlich, also wer sich da gerne nochmal, ich bin ja kein Lügner, sondern ich habe das ja irgendwo her, habe ich euch da die Quellen 1 bis 5 reingepackt, wo man dann auch mal sieht, hey, Spanien, Portugal, was war da eigentlich los? Dass es zum Beispiel von den Portugiesen kam und nicht von den Spaniern. Ich habe ja auch ein Kurzvideo mal darüber gemacht. Jetzt nochmal ganz kleiner Disclaimer zu dieser Folge. Aber ihr wisst ja, dass ich ein Kurzvideo dazu gemacht habe. Hey, in Spanien, Portugal, kurz nachdem die erneuerbaren Energien ja so hoch gepriesen wurden, dann auf einmal ja, hat man diesen Ausfall. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also es hat ja auch was mit grundlastfähig zu tun. Es hat auch was damit zu tun, wenn der Wind zu stark weht, dass dann ja runtergeregelt werden muss. Andererseits, wir haben hier in Deutschland Kohlekraftwerke, die werden künstlich am Leben gehalten mit Strom, dass nur die Turbinen laufen, da wird nichts mehr verbrannt, dann wird nur noch die Turbine gelaufen. Also es ist energietechnisch, bewegen wir uns auf eine ganz schlechte Richtung zu. Und deswegen ist es ja umso besser, dass ihr hier bei mir zuhört, um zumindest mal so ein klein wenig von der Technik mitzubekommen, mal ein bisschen was zu verstehen. Und der ein oder andere stellt ja auch richtig, richtig gute Fragen. Und jetzt, egal ob ihr jetzt in einem Eigenheim seid, ja, also oder im Krankenhaus oder auf einem Dorffest, wenn der Strom weg ist, bricht mehr zusammen als nur die Beleuchtung. Ja, ich bin jetzt gerade noch hier auf YouTube, bin ich am Durchklicken für euch auch nochmal diese ganzen Artikel. Wie gesagt, alles unten verlinkt, von Jordanien bis Australien. Aber ich möchte ja jetzt erstmal mit euch über Notstromaggregate sprechen. Aber bevor wir das machen, kommen wir erstmal zur Nachricht, die ich über das Kontaktformular meiner Website erhalten habe. Und zwar hat da der liebe Robin, der hat mir erst über TikTok hat er mir geschrieben, über eine Direktnachricht. Dann habe ich ihm gesagt, hey, führ das Ganze mal ein bisschen präziser aus über das Kontaktformular meiner Website. Und das hat er dann auch gemacht. Und er schrieb, hallo Giancarlo, the Teacher, hier nochmal Robin von TikTok. Also, um nochmal detailliert zum Thema. Wir bauen Notstromaggregate aber auch für Feste, zum Mieten oder für Wartungen. Wir bauen mobile und stationäre Anlagen, also mit Unterschied. Habe ich mich falsch ausgedrückt? Ich meinte natürlich, worauf muss ich beim Bau achten? Gerne Tipps und Tricks, auch für die Erstinbetriebnahme oder was auch immer so noch an Erfahrungswissen noch haben. Mit freundlichen Grüßen, Robin. Und er hat so ein bisschen raus, er hat ein bisschen wirr geschrieben. Nichtsdestotrotz, die heutige Podcast-Folge ist, bevor ich jetzt gleich reinsteige, wirklich für jeden was, der sich schon mal gefragt hat, was passiert eigentlich, wenn der Strom plötzlich weg ist und ich habe keine Sicherung im Keller, sondern 300 hungrige Gäste auf einem Festivalgelände. Weil dann hast du ein richtiges Problem. Und genau da kommen jetzt Notstromaggregate ins Spiel. Das sind mobile Kraftwerke auf Rädern. Die müssen natürlich nicht auf Rädern sein. Ich meine, es gibt die auch tragbar, dann sind sie aber ein bisschen kleiner und von der Kilozahl wesentlich geringer. Die bei Stromausfall nicht nur Kühlschränke am Leben halten, sondern auch im besten Fall die Musik vom DJ, das Bier kalt, die Beleuchtung nah, aber auch im medizinischen Bereich, da die Leute am Leben. Ja. Und einer, der damit richtig zu tun hat, ist eben der Robin, wie ihr gerade gehört habt, der mir die Nachricht geschickt hat. Und er und sein Team bauen ja Aggregate für Wartungen, für Veranstaltungen, für mobile Einsätze. Und genau deshalb hat mich auch Robin erst über TikTok und anschließend über das Kontaktformular meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de gefragt. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Giancarlo, worauf muss man beim Bau von Notstromaggregaten achten und was ist bei der Inbetriebnahme besonders wichtig? Und da habe ich mir sofort gedacht, hey, ist eine super Frage, denn so ein Notstromaggregat ist mehr als nur ein Motor mit Steckdose. Es ist ein kleines Kraftwerk und wie bei jedem Kraftwerk gilt, Sicherheit und Planung sind das A und O. Es hört sich sehr deutsch jetzt an, weil in vielen Ländern ist die Verkabelung, habe ich auch schon gezeigt, in Portugal oder auch in Italien, in den südlichen Ländern, ja, man sieht da dieses Kabelgewirr über den Straßen hängen und denkt sich, wie kann das funktionieren? Es funktioniert, es läuft und die Elektriker da unten sind nicht weniger fachkompetent, ja, aber sie halten sich einfach an die ein oder andere Norm eben nicht, weil es die eben nicht gibt, weil man dann sagt, hey, es muss laufen und nicht, ich muss noch 5 Zettel ausfüllen, wie im besten Deutschland aller Zeiten. Und heute in dieser Podcast-Folge erfährst du also, welche Fehler du beim Bau vermeiden solltest, wie du dein Aggregat sicher in Betrieb nimmst und warum Erdung kein optionales Zubehör ist. Und natürlich hältst du von mir auch Tipps, wie du dein Aggregat nicht nur, ich sag mal, am Laufen hältst, sondern auch sicher durch jede Krise bringst. Und ich verspreche dir auch, selbst wenn du noch nie ein Aggregat angefasst hast, hast vielleicht mal eins gesehen auf dem Festival oder auf irgendwie einer Feier, einem Dorffest, vielleicht aber auch mal im Keller irgendwo oder in der Industrie, hast du es mal gesehen. Nach dieser Folge weißt du, was du auf keinen Fall vergessen darfst. Also fangen wir an. Und was macht man zuallererst, bevor man so ein Notstromaggregat in Betrieb nimmt? Natürlich, man plant erst einmal, wie viel braucht man, beziehungsweise wie groß dieser Klotz überhaupt sein soll. Denn, und das muss man so sagen, im besten Fall brauchst du den gar nicht. Das ist wie so ein, ich sag mal, ein Juristen, der dich verteidigen soll, wie deine Rechtsschutzversicherung. Die hast du, aber im besten Fall brauchst du sie nie. Und so ist es mit dem Notstromaggregat eigentlich auch. Wenn du natürlich jetzt so ein Campinggerät hast, dass du sagst, okay, du bist jetzt hier mit deiner Familie, bist du am Campen und dann hast du dieses schöne kleine mobile Teil dabei, ja, 23 Kilo, 3,5 kW, top, kannst du Benzin ringkippen und dann kannst du das Ding laufen lassen, hast du ein bisschen Strom für unterwegs, das ist toll, es ist, ich sag mal, ein Luxus, ja, weil wenn man eigentlich unterwegs ist, beim Camping kann man sich auch eine kleine PV mitnehmen, 130 Watt Module, die kann man einklappen und die nimmt man sich mit, stellt man sich auf und dann hat man auch Strom. Aber ich rede jetzt von denen großen, wirklich den großen Dieselaggregaten, ja, wo schon 7,5, 8 kW und mehr, die schon über 100 Kilo wiegen und deswegen auf Rädern sind, die brauchst du im allerbesten Fall nicht. Aber Vorsorge ist besser als Nachsorge und da steht der ein oder andere, steht zwar die meiste Zeit im Keller, aber wenn man den braucht, ist man verdammt froh, den zu haben. Also, Teil 1, Planung ist erstmal alles. Ja? Und die häufigsten Fehler, die präsentiere ich dir heute mal und da fangen wir ganz vorne an mit dem ersten typischen Fehler und das ist, ein zu hoher Anlaufstrom wird nicht bedacht. Und zwar, stell dir vor, du planst jetzt so eine Stromversorgung für ein Dorffest. Ja, und du hast die Beleuchtung, die Musikanlage, noch einen Foodtruck, der eine elektrische Fritteuse betreibt, ja, Ist zwar ungesund, aber Fritten und Wurst gehen einfach immer bei solchen Events. Egal was für ein Preis mittlerweile. Das ist, Also als ich Kind war, da hat die Pommes noch 1 Euro gekostet oder weniger. Mittlerweile sind wir da bei 2,50 Euro für eine kleine Portion, wo ich mir denke, ja, sinkt die Kartoffel da noch für mich? Aber gut. Du bist jetzt nicht dumm, du rechnest die Nennleistung. Das ist erstmal wichtig. Also bei den ganzen Sachen, Musikanlage, Beleuchtung, Foodtruck, Fritteuse. Du rechnest die Nennleistung zusammen und kommst jetzt insgesamt, sagen wir mal, auf 5 Kilowatt. So, 5 kW, alles klar. Also entscheidest du dich jetzt für ein Notstromaggregat mit 5 kW Leistung, weil du hast ja 5 kW ausgerechnet. Und dann nimmst du natürlich auch ein Notstromaggregat mit 5 kW. Doch sobald jetzt, und das kein Spaß, es passiert nicht selten, du startest jetzt alle Geräte gleichzeitig. Nicht du, weil du weißt, das sollte man nicht machen, aber da sind andere, die sagen, oh, ich will jetzt alles gleichzeitig starten, es muss jetzt richtig losgehen, fällt der Strom aus. Auf einmal ist nämlich alles dunkel. So, du fragst dich jetzt aber, warum? Ich habe doch 5 kW ausgerechnet und die ziehen nur 5 kW. Wie kann das denn sein? Naja, ganz einfach. Dein Aggregat war zu klein. Jetzt denkt sich einer da, hä, nochmal, 5 kW habe ich ausgerechnet, 5 kW haben die Geräte, 5 kW hat mein Aggregat, wieso ist das jetzt zu klein? Weil viele Geräte beim Einschalten, also im ersten Moment, einen höheren Strombedarf haben. Und das nennt man den sogenannten Anlaufstrom. Ja? Es ist im Prinzip wie beim Fahrrad, wenn ihr anfangt zu treten im ersten Gang. Am Anfang müsst ihr erstmal richtig in die Pedale treten und dann auf einmal kommt ihr erstmal ins Rollen und dann wird es leichter, immer leichter im ersten Gang, ja, weil ihr seid dann schon am Rollen. Und dann braucht ihr weniger Kraft, ihr müsst weniger von den Elektronen durch die Leitung drücken. Und so könnt ihr euch das vorstellen mit dem Anlaufstrom. Ja, da muss erstmal die Masse in Bewegung gesetzt werden. Ja, und jetzt bei der Masse in Bewegung setzen, wären mir viele dicken Witze jetzt eingefallen, die lasse ich jetzt mal raus, aber dieser Anlaufstrom, der kann je nach Gerät das 2- bis 6-fache der Nennleistung betragen. Das heißt also, ich müsste für 5 kW schon fast Richtung 10 kW in Aggregat gehen. Ja, damit das überhaupt hält, also wenn ich alles gleichzeitig einschalte, wohlgemerkt, ja, also 2- bis 6-fache der Nennleistung. Und besonders betroffen sind jetzt Geräte mit Elektromotoren, also zum Beispiel Kühlschränke, Klimaanlagen oder diese Pumpen, ja, wenn es jetzt Brunnenpumpen zum Beispiel sind. Und wie gesagt, das passiert schneller und bei schlechter Planung auch öfter, als du jetzt denkst. Also ich sagte jetzt Fehler Nummer 1, aber das ist mit der häufigste Fehler, warum die Notstromaggregate dann in die Knie gehen. Und es ist auch so, umso älter diese Geräte werden, umso schlechter können die das abfangen. Vielleicht schaffen sie es im ersten Mal noch, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Aber wie oft seid ihr schon bei einer Eventplanung vielleicht dabei gewesen? Oder bei irgendwelchen größeren Events, sei es jetzt Veranstaltungen, wo große Speaker auf der Tribüne stehen. Und dann haben sie auch solche Aggregate im Hintergrund. Und wie oft ist es so, dass diese Aggregate schon den ein oder anderen Speaker schon hinter sich haben im Prinzip? Ja, schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und dann auf einmal ist der Tag, wo ihr da seid, fällt alles aus und das Aggregat kann es einfach nicht mehr. Ja? Deswegen, viele schauen lediglich so auf das Typenschild von so einem Aggregat drauf und sehen dann vielleicht, ja, 2000 Watt. Also denkst du, na super, dann hole ich mir einen 2 kW Generator. Und das ist ein Fehler. Denn, wie gesagt, du kannst den Anlaufstrom kannst du auch berechnen. Denn genau dieser Anlaufstrom bringt das Aggregat in die Knie, selbst wenn du es auf dem Papier passend hast. Ja, du hast es vielleicht auf dem Papier super ausgerechnet, aber So, und da habe ich die Quelle 8 für euch, Anlaufstrom berechnen. Und mein Tipp an der Stelle, plane deine Gesamtleistung, die du da hast. Ja, hast deine ganzen Geräte, hast mal überschlagen, hast vielleicht noch eine Toleranz mit beigerechnet. Ist sogar ganz gut, wenn du eine Toleranz mit beirechnest, so von ein paar Prozenten. Aber mit einem Sicherheitszuschlag von mindestens 20-30% solltest du schon unterwegs sein. Weil am Ende des Tages ist es genau diese paar Prozent, die dein Aggregat eben nicht, ich sag mal, wie ein Läuferherz zu schnell pumpen lassen. Das ist wie wenn ich einen Sprint mache. Ich kann den Marathon laufen, 3,5 Stunden mache ich, da tut mir auch die Muskulatur weh, aber wenn ich das Ding rennen müsste, dann könnte ich nicht 3,5 Stunden durchrennen. Und so könnt ihr euch das bei dem Aggregat, was hier ein bisschen höher ausgelegt, der ist einfach konditionell besser als einer, der nur 2 kW hat. Ja, nehmt ihr einen mit 2,5 kW. So, habt ihr schon mal eure guten 20-30% habt ihr da drin. Ja, und deswegen, wenn du weißt, dass du Geräte mit einem hohen Anlaufstrom verwendest, wie die angesprochene Pumpe, Kühlschrank, Klimaanlage, Elektromotor, entweder größer dimensionieren oder mit sogar einer Einschaltverzögerung arbeiten, zum Beispiel über eine Schützlogik oder eine Lastenmanagementsteuerung mit Prioritätenschaltung, dass man dann sagt, okay, man sagt, der schaltet zuerst ein, wenn der sauber läuft, dann sinkt ja der Strom langsam wieder, der Anlaufstrom ist ja nur im Einschaltmoment da, dann sinkt das Ganze wieder. Azubis kennen das vom Drehmoment vom Motor. Da gibt es diese Drehmoment-Kennlinie mit dem Sattelmoment und so weiter. Habe ich auch schon mal was zugemacht. Diesem Anzugsmoment, Sattelmoment, dann geht das Ganze runter. Ja, und dann sind wir beim Nennmoment. Und so könnt ihr euch das da auch vorstellen. Am Anfang geht es richtig bergauf. Und dann auf einmal, ja, dann sind wir wieder gerade, fahren wir ein bisschen bergab und dann fahren wir in so eine Ebene rein und dann fahren wir ganz entspannt, fahren wir durch, bis wir das Ganze wieder abschalten. Und so ist das mit der Klimaanlage, mit dem Elektromotor und mit dieser Prioritätensteuerung oder der Einschaltverzögerung. Kann man sagen, okay, man schaltet zuerst Gerät 1, dann Gerät 2, dann Gerät 3 ein. Oder, wie gesagt, mit dieser Toleranz. Und das führt mich jetzt auch schon zu Fehler Nummer 2. Und zwar, dass wenn du keine Phasenüberwachung bei beispielsweise 400 Volt Anlagen hast, da habe ich Quelle 9 für euch, das ist die Schieflast bei Notstromaggregaten. Schieflast, pass auf, stell dir vor, du betreibst ein Notstromaggregat, um bei einem Stromausfall deine Werkstatt mit 400 Volt Drehstrom zu versorgen. Alles schön und gut. Du schließt jetzt verschiedene Geräte an, darunter auch einphasige Verbraucher, weil es sind nicht alle dreiphasig. So, dann hast du so Beleuchtung, kleinere Maschinen, vielleicht hast du einen Kondensatormotor dabei, dann hast du noch irgendwie eine Handbohrmaschine, ach, was du alles noch, eine Flex, ja, alles diese Schutzklasse 2 Geräte, 230 Volt, top, alles klar, kannst du ja machen. Nur, was ist denn dann? Dann belastest du ja die Phasen verschieden. Du hast ja L1, L2, L3. So, und jetzt ohne eine Phasenüberwachung kann es dir jetzt passieren, dass die Last ungleichmäßig auf die drei Phasen, L1, L2, L3, verteilt werden. Und da habe ich zum Beispiel einmal, es gibt, nennt sich dann Sternpunktverschiebung, wenn man dann einen Sternpunkt hat, bei der Sternschaltung. Aber ich habe für euch auch Quelle 10. Was ist denn überhaupt eine Schieflast? Weil das hört jetzt der ein oder andere, aber der denkt sich so, ja klar, ist doch logisch. Der Elektriker oder der technisch Fachkundige weiß jetzt, was eine Schieflast ist. Ich habe drei Phasen. Da ist jetzt auf der einen Phase ganz viel und auf der anderen Phase ganz wenig. Dann ist das Ganze schief. Okay, das ist es erstmal einfach ausgedruckt. Aber ich sag mal so, diese sogenannte Schieflast, die führt erstmal dazu, dass eine Phase richtigerweise stärker belastet wird als die andere. Und das kann zu der eben angesprochenen Sternpunktverschiebung führen, was wiederum Überspannungen auf den weniger belasteten Phasen verursacht. Also die eine zieht mehr Strom, dadurch aber die anderen Überspannung. Okay. So, und empfindliche Geräte, das ist jetzt das Problem, wie Computer, Steuerung etc., die können dadurch ganz, ganz schnell kaputt gehen. Und dann kommt nicht nur der ITler, der sich fragt, hey, warum kriege ich denn da keinen Ping mehr, sondern dann funktioniert gar nichts mehr, wenn der Rechner kaputt geht oder wie gesagt Steuerungen, dann wird es nicht nur teuer wegen Ausfall, sondern auch teuer wegen Neumachen, neu aufsetzen, neu programmieren, neu einrichten. Ihr wisst selber, wenn ihr einen neuen Rechner euch installiert zu Hause und vielleicht einen neuen PC kauft und ihr euch den so wieder eingerichtet habt wie euren alten, Leute, ihr seid da einen Tag, vielleicht auch zwei, beschäftigt. Ja, und dann kommt immer mal wieder was, dann kommen noch Updates, denkt drüber nach. Ja, Deswegen ist das ja so wichtig zu verstehen. Ja, das Schieflast, im ersten Moment klingt es erstmal nicht so ganz so schlimm. Ja, okay, dann kriegen die ein bisschen mehr, werden vielleicht ein bisschen warm. Ja, das, was ein bisschen warm wird, wird hinterher zu einem Brand vielleicht sogar. Ja, also die eben genannten Sternpunkt, der eben genannte Sternpunkt musst du dir vorstellen, wie jetzt das Gleichgewicht auf einer Wippe. Wenn alle drei Phasen gleichmäßig belastet sind, dann bleibt die Wippe schön gleich. Ja, wie als ob zwei Kinder vom Meckes die gleiche Junior-Tüte gegessen haben und gleich viel Kilos auf dem Rücken haben. Da ist die Wippe in Waage. Ja, Sternpunkt liegt stabil bei 0 Volt. Aber wenn jetzt eine Seite schwerer belastet wird, also das dicke Kind bei Meckes, das nach der 5. Happy Meal-Tüte dann auch mal spielen will, und das sind dann die dünnen Kinder. Und dann kommt der eine von der Rutsche gerade runter, die Haare aufgeladen, schon 5 Stromschläge bekommen, ja, durch diese coolen Rutschen bei Meckes, ja, und dann kippt die Wippe. Der Sternpunkt verschiebt sich also. Und die Folge? Die Spannung auf der anderen Phase verändert sich dadurch. Und es kann dann zu gefährlichen Über- oder auch Unterspannungen kommen, ja. Und das gilt es jetzt erstmal zu verstehen, und das wollen wir natürlich verhindern, diese Schieflast, ja. Und da habe ich dann für euch die Quelle 11, nämlich einen 3-Phasen-Spannungsüberwacher, ja, ein 3-Phasen-Spannungsüberwachungsrelais. Das ist nämlich mein Tipp an der Stelle, was ihr da unbedingt haben solltet, wenn ihr mit so einem großen Aggregat arbeitet. Und dann diese Überwachung, die muss dabei. Denn so ein Notstromaggregat, das hat integriert, ein gutes, eine Phasenüberwachung. Das ist da drin, in dieser Schaltschrank, ja. Oder du rüstest dein bestehendes System mit so einem Phasenüberwachungsrelais, rüstest du jetzt mal nach. Und diese Geräte, die überwachen jetzt die Spannung und Frequenz jeder Phase und schalten dann das Aggregat bei Unregelmäßigkeit. Also sobald er irgendwie eine Kleinigkeit merkt, schaltet er das ab, um eben Schäden zu vermeiden. Jetzt denkt sich vielleicht auch wieder der ein oder andere, ja, aber guck mal, ich habe doch jetzt ein Notstromaggregat, damit ich doch im Notstrombetrieb wieder laufen kann, damit eben nichts ausgeht. Und jetzt ist da dieses Relais und das schaltet mir was ab. Das ist im Prinzip ja so wie ein C-Automat, der immer wieder ausgeht bei einer Schweißanlage, bei einer großen, weil die Schweißanlage, die zieht so viel Strom, da würde mir die Leitung abrauchen, deswegen löst die aus. Und so ist das da auch. Bevor euch irgendwelche Geräte kaputt gehen, bevor ihr irgendwie Mist anstellt mit diesem Notstromaggregat, was ja in dem Fall jetzt so wäre, wegen der Schieflast, schaltet ihr lieber ab. Weil, wie schon gesagt, dann geht euch der Rechner kaputt, da geht euch die Steuerung kaputt, da geht euch vielleicht noch viel, viel mehr kaputt, da rauchen euch Leitungen ab. Und dann seid ihr aber sowas von in den roten Zahlen, nur weil ihr meintet, keine Phasenüberwachung zu haben. Ja, also eine Phasenüberwachungsrelais überwacht die Spannung, die Reihenfolge und Symmetrie der 3 Außenleiter in einem Drehstromnetz. Und das Phasenüberwachungsrelais, das misst jetzt kontinuierlich die Spannung zwischen den 3 Außenleitern, also L1, L2, L3, und wertet diese dann nach festgelegten Kriterien oder Grenzwerten dann aus. Und sobald, wie gesagt, so ein Spannungsabfall, eine vertauschte Reihenfolge oder vielleicht auch ein Phasenausfall dann erkannt wird, aktiviert das Schaltrelais dann oder wird das dann aktiviert und trennt so automatisch die Versorgung zur Last. Es erkennt also jetzt den Fehler, wie einen Phasenausfall, Phasentausch oder unzulässige Spannungsabweichung und trennt das Ganze, wie gesagt, vom Netz. So, jetzt habt ihr das wirklich 3-mal von mir gehört, solltet ihr es eigentlich verstanden haben, ja. Auf jeden Fall, so schützt jetzt dieses Phasenüberwachungsrelais die Geräte vor Schäden und Schieflast oder Überspannung. Also nochmal für die das jetzt ein bisschen zu technisch war, das Phasenüberwachungsrelais ist im Prinzip wie der Schiri, ja, beim Fußball oder beim Basketball oder sonst wo, ja. Beobachtet alle 3 Phasen vom Drehstromnetz, also die 3 Stromlinien, die gemeinsam den Strom liefern, und wenn eine der Phasen jetzt mal ausfällt, Reihenfolge vertauscht oder Spannung stark schwankt, schlägt es Alarm bzw. schaltet das System ab, bevor irgendwas kaputt geht. Also im Prinzip der Schutzengel für unsere Drehstromaggregate. Okay, Kommen wir jetzt zu Fehler Nummer 3 und das ist die fehlende Erdung. Und da habe ich für euch Quelle Nummer 12. Ah, da habe ich so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung mal gefunden. Und jetzt mal mit der Erdung. Jetzt denkt sich jeder, Erdung beim Haus, ja, aber beim Notstromaggregat. Stell dir das mal so vor, du betreibst jetzt ein Notstromaggregat, um bei einem Stromausfall deine Werkstatt mit Strom weiter zu versorgen. Du hast das Aggregat jetzt korrekt angeschlossen und auch ausgelegt und auch die Schieflast bedacht. Das heißt, du hast da ein schönes Relais mit eingebaut, was das Ganze überwacht, aber du hast jetzt die Erdung vergessen. So, ohne eine ordnungsgemäße Erdung kann es zu gefährlichen Spannungen kommen. Ja, im Fehlerfall besteht sogar die Gefahr eines elektrischen Schlags oder sogar eines Brandes. Kein Spaß. In Quelle 13 habe ich da für euch was, und zwar von der BG Bau. Und zwar mein Tipp, verwende einen Erdungspfahl, den haust du dir in die Erde rein, und verbinde ihn mit dem Aggregat gemäß den Vorschriften. Quelle 13 habe ich euch das mal verlinkt. Ja, Anschluss eines Schutzpotentialausgleichs mit eben meinem Aggregat. Auf der linken Seite sieht man das bei dem YouTube-Video. Nochmal, also du machst den Erdungspfahl, machst du rein. Du achtest jetzt darauf, dass der Erdungsleiter einen ausreichenden Querschnitt hat. Und in dem Fall sollte der immer mindestens 6 Quadrat bei Kupfer haben. Ich denke mal so 10 Quadrat bei Aluminium. Und der Erdungswiderstand, der sollte möglichst klein sein. Auf Bau- und Montagestellen sollte der maximal, ich meine, ich habe da was von 50 Ohm gelesen. Ist nicht viel. Und es gibt natürlich noch weitere Fehler. Das ist jetzt der dritte gewesen. Der vierte wäre zum Beispiel noch fehlender Schutzpotentialausgleich. Aber das würde jetzt den Rahmen der Folge leicht sprengen, denn wir sind schon so gut wie halb durch. Denn ich möchte deine hoffentlich noch einigermaßen hohe Aufmerksamkeit gerne noch nutzen für natürlich die Inbetriebnahme von unserem Notstromaggregat. Und da habe ich natürlich die Quelle 14 für euch reingepackt, nämlich zuerst mal müssen wir ja wissen, wo stellen wir das Aggregat auf. Also die Standortauswahl ist Nummer 1 bei der Inbetriebnahme. Stell dir vor, du möchtest dein Notstromaggregat in der Garage betreiben, um es jetzt vor Regen zu schützen. Doch die Garage birgt ein paar Risiken. Und zwar haben wir einmal die Kohlenmonoxidgefahr. Denn da ist ja Benzin drin, wie bei einem Auto auch. Ja, ist erstmal cool, aber du machst in der Garage auch nicht dein Auto an, Garagentor zu und dann lässt du laufen. In einem geschlossenen Raum kann sich nämlich das geruchlose und giftige Kohlenmonoxid ansammeln, was lebensgefährlich ist. Die fehlende Belüftung in gerade alten Garagen, ja, also Aggregate benötigen einfach ausreichend Frischluft für die Verbrennung und natürlich auch für die Kühlung. Und natürlich auch, der dritte Punkt bei der Standortauswahl ist die Abgasführung, denn die Abgase müssen sicher ins Freie abgeleitet werden, um eben Gesundheitsgefahren zu vermeiden, Ersticken und so weiter. Ja, dementsprechend stell das Aggregat, also mein Tipp, wenn möglich immer im Freien auf, und das siehst du auch bei Industrieanlagen, sind die immer im Freien, bei Umspannwerken, Mittelspannungsanlagen und so weiter. Aber jetzt reden wir mal vom privaten Bereich. Ja, stell das Aggregat immer im Freien auf, geschützt vor Regen, kannst du schon überdachen, aber mit guter Belüftung. Und achte darauf, dass der Standort den örtlichen Vorschriften entspricht und ausreichend Abstand zum Wohnbereich auch noch hat. Da gibt es nämlich auch noch Vorschriften. Je nachdem gibt es, glaube ich, jedes Bundesland hat das, glaube ich, ein bisschen anders, wie weit das Aggregat von deinem Haus, von der Hauswand weg sein muss, wenn das Ding mal explodiert und was weiß ich was, ja. Müsst ihr mal schauen. Okay, jetzt kommen wir zum zweiten. Nach der Standortauswahl kommen wir zum Anschluss ans Hausnetz. Denn es gibt ja viele von euch, die nicht dann sagen, okay, wenn ich schon mir so ein Notstromaggregat besorge, dann ein richtiges und nicht nur so ein kleines Nuppelding. Ja, ich meine, diese kosten auch schon, gute kosten schon ihr gutes Geld. Will ich gar nicht verneinen. Und viele von euch werden sich bestimmt sagen, okay, weißt du was, ich stelle mir den unten in den Keller. Wenn was ausfällt, hole ich den hoch, stell den raus auf den Balkon oder was weiß ich wo. Und dann schließe ich den an, dann habe ich ein bisschen Strom für Kochen, was weiß ich was, für eine kleine Heizplatte, Elektrogeräte, Handyladen, was weiß ich was. Aber ich rede jetzt hier von dem, wo für euch dann einspringt bei einem Blackout. Ja? um euch ein paar Stunden zu überbrücken. Und wie gesagt, Anschluss ans Hausnetz. Und da habe ich für euch die Quelle 16 reingepackt. Und da in der Quelle 16, da habe ich natürlich für euch so den Notstromaggregate ans Haus anschließen, Tipps und Anleitung für eine sichere Installation. Steht da oben rechts ein TÜV-Süd-Siegel. Kann gar nicht so verkehrt sein. Also, du möchtest ja sicherstellen, dass bei dem Stromausfall automatisch auf Notstrom umgeschaltet wird. Und du eben nicht erst in den Keller oder einmal ums Haus rennen musst, um dann eben Benzin reinkippen und dann ziehen, ja, wie bei einem, alten Rasenmäher. Nein, du willst, dass das Ganze automatisch passiert. So, und dafür gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Und die erste Möglichkeit habe ich euch reingepackt in Quelle 17. Das sind sogenannte Notstromautomatik. Und zwar den automatischen Transferschalter, kurz ATS. Was bedeutet das? Der schaltet bei einem Netzausfall einfach automatisch auf das Notstromaggregat um und auch wieder zurück, wenn der Netzstrom wieder verfügbar ist. Das heißt, der ist im Prinzip dauerhaft im Betrieb. Der guckt die ganze Zeit, ist noch Netzstrom da? Ist er noch da? Ist er noch da? Ist er noch da? Bleibe ich aus. Ist er in dem Moment, wo der Netzstrom ausfällt, gibt er das Signal und startet mein Aggregat automatisch. Für diesen Luxus bezahlt ihr natürlich auch. Den ich jetzt hier mal rausgesucht habe, mit ein bisschen Schnickschnack dabei, für 10 kW 225,90 Euro. Den ich jetzt mal hier rausgesucht habe, stand jetzt. Dann gibt es aber natürlich auch noch eine günstigere Variante und natürlich habe ich was aus China rausgesucht. Quelle 18. Alternativ gibt es auch manuelle Transferschalter. Der erfordert, wie es der Name schon vermuten lässt, manuelles Umschalten. Ja, kennt das? Die Tür öffnet manuell. Darf ich bitten, Manuel? Ja, und zwischen Netz und Notstromversorgung. Das macht der manuell. Ja, also, da musst du runtergehen, musst den Schalter betätigen, dann macht er das. Ja, und den gibt es auch schon für unter 20 Euronen. Ja, das habt ihr 16,90 Dollar. Ja, also unter 20 Euro sind wir schon ganz gut dabei. Mein Tipp hier an der Stelle für das. Lass den Anschluss am besten immer von einem Fachmann durchführen. Wenn du absolut gar keine Ahnung hast, wenn du dir wirklich unsicher bist, du kannst es dir anlesen, du kannst dir einige Videos dazu angucken. Es ist auch per se gar kein Hexenwerk, ja. Aber um Rückspeisung ins Netz zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten, mach dich da wirklich, also nur wenn du dir zu 100% sicher bist, ansonsten wirklich nur Fachmann. Weil wenn irgendwo was in die Luft fliegt, wenn irgendwo was hochgeht, wenn irgendwas kaputt geht, ich will nicht in deiner Haut stecken, ich weiß auch nicht, wie du das der Versicherung erklären möchtest. Außer du kennst da einen. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Jetzt haben wir ja den Standort ausgewählt, wir haben uns ein Relais installiert, dass eben nichts passieren kann und wir haben natürlich auch den Anschluss ans Hausnetz, entweder über eine automatische oder manuelle Transferschaltung vorgenommen. Kommen wir jetzt mal endlich dazu, nachdem wir so viel wirklich Bürokratie und so weiter gelabert haben, kommen wir jetzt mal zum ersten Testlauf. Und da habe ich für euch die Quelle 19 reingepackt. So ein regelmäßiger Testlauf, den solltest du nicht nur einmal machen, sondern wie gesagt regelmäßig. Der stellt nämlich sicher, dass dein Aggregat im Ernstfall auch zuverlässig funktioniert. Das kannst du dir vorstellen wie den Erste-Hilfe-Kurs in der Firma. Da fragt sich auch jemand, oh, es sind die 2 Jahre schon wieder rum, oh, stabile Seitenlage, oh, Mund-zu-Mund-Beatmung, ach ja, mit dem Takt, ja, da gibt es doch mittlerweile eine Metronom-App. Ach genau, mit dem Defibrillator, der hängt doch überall rum. Da ist doch auch mittlerweile mit Ansage, wie du das machen sollst, wie du die Pads festmachen sollst an der betroffenen Person und. Ja, es ist ja schön, dass mittlerweile so viel uns hinterhergetragen wird in Form von kleinen Hilfen. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages, ich weiß nicht, bei wie vielen Unfällen ihr schon dabei wart, allein schon, wenn es auf der Straße gekracht hat, gibt es immer Stau. Warum gibt es Stau? Wegen den Gaffern. Die gucken dann, was ist denn da? Oder wenn irgendwo in der Fußgängerzone einer umkippt, dann ist nicht sofort einer da und rennt hin und hilft dem auf, sondern die laufen vielleicht sogar weiter, laufen im schlimmsten Fall sogar über diese Person drüber. anstatt zu fragen, geht's gut oder ansprechen, dann anpacken, stabile Seitenlage oder am Drücker sein. Ja, vielleicht ist wirklich was mit dieser Person. Und das sind dann die Helden in dem Moment, ja, bis eben die wirklichen 112-Kräfte eintreffen und da helfen. Und so ist es hier genauso mit diesem Testlauf für das Aggregat. Im Ernstfall soll es funktionieren, aber wie kannst du wissen, ob es funktioniert, wenn du das Gerät vor 10 Jahren das letzte Mal angeschaltet hast? Dann fragst du, oh nein, die Batterie ist kaputt. Wie, der Sprit ist schlecht geworden. Was? Hä? Ich hätte das Ding warten müssen? Pass auf. Laut DIN, ich komme natürlich mit einer DIN aus meiner Quelle 20, mit der DIN 6280, also 6280-13 und der DIN VDE 0100-710-718. Da sollst du nämlich mindestens einmal im Monat einen Probelauf durchführen und das Aggregat dabei mindestens 60 Minuten lang unter einer Last von ca. 50% der Nennleistung betreiben. Also kein Leerlauf, sondern reale Bedingungen. Real im Anführungszeichen, wenn man überlegt, 50%. Aber hey, du belastet das Gerät wenigstens und nicht einfach nur im Leerlauf. Das ist im Prinzip, dass du mal dein Auto mal auf die Autobahn schickst, mal ein bisschen Gas gibst und mal merkst, ah, zieht der ein bisschen weg. Wie sieht es denn mit dem Reifendruck aus? Wie sieht es mit dem Öl aus? Das müsst ihr beim Aggregat genauso machen. So, und wenn ihr so einen Testlauf macht, dann merkst du doch am allerersten, wie das Gerät noch fit ist. Das ist wie mit dir selber, wenn du ins Gym gehst und du sagst, oh, ich mache jetzt mal einen Testlauf. Ja, wenn du 5 Jahre lang nicht im Gym warst und dann hast du einmal ein Training gemacht, hast du Muskelkater, dann knarzt es hier, dann tut es da weh. Och, ich habe doch letztes Mal, habe ich doch 10 Kilo gedrückt. Wie kann das denn sein? Die 10 Kilo Hantel, die kriege ich ja jetzt kaum gehoben. Ah ja, normal, wenn man ewig nichts gemacht hat. Deswegen, warum das wichtig ist, nochmal in Quelle 21. Weil so ein Dieselaggregat im Leerlauf nicht richtig arbeitet. Das kann verrußen, sich zusetzen und startet dann im Ernstfall entweder gar nicht oder vielleicht nur sehr instabil. Und in Krankenhäusern und sicherheitskritischen Anlagen wird das sogar mit 80% Last getestet. Das ist der Maßstab, wenn es wirklich zählen muss. Und jetzt denkt mal bei euch zu Hause. Ihr habt das bei euch zu Hause installiert, das Teil. Habt eine Menge Geld reingesteckt und dann im Ernstfall funktioniert es nicht. Warum? Weil ihr euch nicht einfach mal die Zeit genommen habt für Wartungen, für einen Testlauf. Ja? Also, mein Tipp an der Stelle, protokolliere jeden Probelauf mit Datum, Laufzeit, Lastverhalten und vielleicht auch Auffälligkeiten. Das ist nicht nur für die Technik sinnvoll, sondern auch als Nachweis gegenüber Behörden oder Kunden. So, und jetzt, nachdem deine Anlage sicher läuft, denkst du bestimmt, ah, wird schon schicke, wie im Mittelhochdeutschen in der Zeit von 1050 bis 1350, jemand, die Deutschen damals zu sagen pflegten, das war eher so in Österreich, Bayern, ja, oder auch die Schwaben, oh, schick schon, dem ist leider noch nicht ganz so. Denn wie auch bei Autos oder Heizungen müssen auch Notstromaggregate regelmäßig gewartet werden. So, und zu diesen Wartungen, da habe ich ja in meiner Podcast-Folgenbeschreibung habe ich ja für euch was reingepackt, komme ich aber gleich zu. Denn so ein Notstromaggregat, das ist am Ende des Tages, es ist kein Spielzeug, es kann Leben retten oder gefährden, wenn es falsch gebaut oder falsch betrieben wird. Und in Quelle 21, da habe ich euch auf Seite 71, habe ich da für euch was gefunden. Und zwar geht es da um den sogenannten Ölwechsel bei einem Notstromaggregat. Da gilt es nämlich zum einen, nämlich den Ölstand regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls dann auch das Öl zu wechseln. Ihr habt da eine Verantwortung, ihr habt da wie ein Auto habt ihr da stehen. Der Motor, der Benzinmotor, der Verbrennungsmotor. Der Ölstand sollte regelmäßig als kontrolliert werden, um Motorschäden zu vermeiden. Und zu niedriger Ölstand kann logischerweise zu unzureichender Schmierung führen, während ein zu hoher Ölstand den Motor ebenfalls schädigen kann. Hoch ist nicht ganz so schlimm wie niedrig, aber auch nicht besser. Deswegen gibt es ja eben dieses Min-Max. Das macht man nicht umsonst. Die Kontrolle erfolgt idealerweise bei leicht warmem Motor, indem der Ölmessstab rausgezogen wird, abgewischt, neu eingesteckt und wieder rausgezogen wird. Wie beim Motor auch. Beim Auto. Beim Auto mache ich es aber so, das mache ich nicht, wenn ich den gerade laufen hatte, weil dann ist das Öl ja schön hochgespritzt. Nein, das mache ich im Stand. Ich das Auto in der Garage habe, hole ich meinen Ölmessstab raus, wisch den ab, stecke ihn wieder rein, wieder raus und guck, wie ist der Ölstand. Ganz klar. Und natürlich könnt ihr auch die Konsistenz des Öls könnt ihr da nachvollziehen. Ja, wenn das pechschwarz ist, im schlimmsten Fall habt ihr noch Partikel drin, dann direkt Ölwechsel. Ölfilter und so weiter. Das sind Sachen, die kann man selber machen. Ich mache es bei mir selber. Ich bin dazu geizig. Auf der anderen Seite, ich kann es auch. Das ist das Gute an Handwerkern und nicht Studierten. Ja, ich habe Lehrerkollegen, die haben zwei linke Hände. Aber gut, wer das Geld hat, kann mich dafür ja gerne bezahlen. Also der Ölstand, wie gesagt, sollte zwischen Markierung für Minimum und Maximum befinden. Und ein Ölwechsel ist gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Wobei natürlich auch das Altöl umweltgerecht zu entsorgen ist. Das muss ich hier an der Stelle einfach erwähnen. Für mich ist es logisch, aber ja, der ein oder andere denkt sich, klar, kippe ich einfach so in den Gulli. Nee, hat man damals so gemacht und dieselben, die das damals so gemacht haben, die wählen heute die Grünen und machen einen auf Umweltverbesserer. Lasst euch mal durch den Kopf gehen, den Satz. Außerdem solltest du den getankten Kraftstoff stets frisch halten. Alter Diesel kann nämlich Probleme verursachen. Ja, Diesel kann auch schlecht werden. Und da habe ich für euch jetzt noch Quelle 24. Dieselkraftstoff altert nämlich mit der Zeit und kann zu Ablagerungen im Kraftstoffsystem führen, was die Funktion des Aggregats auch wieder natürlich beeinträchtigt. Daher wird nicht nur von mir empfohlen, sondern von allen Herstellern, den Kraftstoff regelmäßig zu erneuern und den Kraftstofffilter gemäß den Wartungsvorgaben auch zu wechseln. Und neben dem Kraftstoff solltest du auch stets die Batterie laden und testen. Denn die Startbatterie ist, wie beim Auto auch, regelmäßig auf den Ladezustand zu überprüfen. Und daher wird auch nicht nur von mir empfohlen, die Batterie regelmäßig, wie gesagt, zu laden oder bei Bedarf zu ersetzen. Und bei all diesen Dingen, was ich dir jetzt gesagt habe, habe das jetzt mal im Schnelldurchlauf gemacht. Ölstand, Kraftstoff, die ganzen Filtergeschichten, Batterie. Ja, bei all diesen Dingen empfehle ich dir im Prinzip wie so ein Checkheft bei einem Auto. Du kennst es ja, wenn du von deiner Kfz-Werkstatt, du hast einen TÜV gemacht, du hast AU gemacht und du hast vielleicht auch noch eine Wartung gemacht, ja, hast vielleicht noch den jährlichen Check gemacht, dann wird das immer schön eingetragen. Beim Ölwechsel zum Beispiel, da kriegst du diesen kleinen, mit Draht umwickelt, kriegst du dann dein kleines Fähnchen da dran, wo dann das Datum draufsteht, nächster Ölwechsel bei x Kilometern. Ja, Zahnriemen gemacht bei, und schön steht es ja auf der Rechnung dann dabei. Na gut, bei deinem Aggregat hast du zwar eine Gewährleistung und es werden auch Services angeboten für größere Industrieanlagen, dass da regelmäßig einer vorbeikommt, prüft das Ganze, macht dann Stempel drauf, gibt dir das Gerät, den Zettel und sagt, ah, alles klar, wir sehen uns in 2 Jahren wieder. Aber wenn du das zu Hause selber machst, für dein Aggregat, wie gesagt, als Nachweis für die Versicherung, für die Behörden oder auch für Kunden, für dich selber, aber auch dein eigenes Gewissen, solltest du da schon irgendwie, ich sag mal, wie so ein Checkheft, so einen Wartungsplan haben, ja? Denn so ein strukturierter Wartungsplan, der hilft dir einfach immens dabei, alle notwendigen Wartungsarbeiten termingerecht durchzuführen. Das umfasst regelmäßige Kontrollen, Ölstand, Kraftstoff, Batterie, weitere Komponenten, Filter. Ein Beispiel für einen Wartungsplan ist in der Regel in der Betriebsanleitung jedes Herstellers zu finden. Aber ich habe auch was für dich erstellt, und zwar in meinem Download-Bereich habe ich meine Wartungsplan für Notstromaggregate habe ich für dich erstellt. Da habe ich einmal reingeschrieben, Ölstand prüfen, Intervall vor jedem Einsatz, Ölwechsel durchführen. Also ich habe das im Prinzip 4 Zeilen. Einmal mit Wartungspunkt, den Intervall, wie oft du das machen solltest oder wann und auch ein Hinweis dazu. Und dann da drüben als letztes noch erledigt. Da habt ihr jetzt von mir 8 Zeilen bekommen, da könnt ihr 8 Kreuzchen setzen, dann müsst ihr es da neu ausdrucken, würde ich euch empfehlen einfach. Ja, das ist jetzt ein Service von mir, könnt ihr gerne nutzen. Habt ihr unten euch verlinkt im Download-Bereich. Dann habt ihr so ein allgemeingültiges für Notstromaggregate, so ein Wartungsplan. Ja, wie gesagt, ist kein Spielzeug. Es kann im Endeffekt Leben retten oder gefährden. Ja, merkt ihr also, Planung ist erstmal alles. Ja, erstmal das ganze Gerät erstmal sauber planen. Berechne die benötigte Leistung, die Nennleistung, mit diesem Sicherheitszuschlag mal mindestens 20-30%. Habe ich euch auch eine Quelle reingepackt, wo das genauer drin steht. Dann zweiter Punkt, Sicherheit. Ja, wenn ihr das Ganze aufstellt, wo ihr das Ganze aufstellt, mit der Erdungsgeschichte, mit der Überwachung der Phasen für die Schieflast, mit der manuellen oder automatischen Umschaltung, ja, die richtige Anschlussweise und die Erdung sind einfach Pflicht. Der letzte Punkt, die Wartung. Ja, regelmäßige Checks halten dein Aggregat einfach einsatzbereit. Das heißt also, du wartest das Ganze regelmäßig, du hast da viel Geld investiert, du willst auch, dass dieses viele Geld auch weiterhin arbeitet oder funktioniert, im besten Fall immer funktioniert. Dementsprechend solltest du da schon so das ein oder andere Mal drauf gucken. Ja? Und ja, lieber Robin, das war deine Podcast-Folge. Lieber Zuhörer, jetzt interessiert mich eigentlich von dir noch, planst du gerade ein eigenes Notstromaggregat? Gerade bei dem, was ich am Anfang gebracht habe mit ja, Umweltkatastrophen, Überschwemmungen bis hin zu Blackouts, Brownouts in ganz Europa oder auf der Welt. Oder hast du vielleicht schon irgendwelche abgefahrenen Erfahrungen vielleicht mit mobilen Anlagen gemacht? Oder vielleicht richtig schlechte, Stichwort Rückspeisung in den Hausanschluss. Dann schreib es mir ganz gerne in die Kommentare. Ich lese mir die ja ganz immer gerne durch auf YouTube, Instagram, auf TikTok und auch auf Spotify. Lese ich mir die Kommentare regelmäßig durch und beantworte die auch persönlich. Ja, ist meine Art der Wertschätzung. Und deine Art der Wertschätzung könnte jetzt sein, einen Daumen nach oben, vielleicht auch einen Kommentar da lassen, wie gesagt, auf meine Frage oder einfach nur, hey, super Podcast-Folge, hat mir wieder was gezeigt, wieder was geholfen. Und alle Infos, Wartungspläne, Links zur Folge findest du kostenlos auch unter meiner Website www.elektrotechnikpodcast.de. Und wenn du sagst, du hast eine eigene Frage, wie der liebe Robin, dann auch nicht zögern über das Kontaktformular meiner Website. Oder du sagst, ey, ich möchte gar nichts mehr verpassen, dann habe ich mein Newsletter für dich noch. Da kannst du dich kostenlos eintragen, kriegst einmal im Monat gezeigt, was im nächsten Monat für Podcast-Folgen und auch für Mittwochsvideos folgen. Rechenaufgaben, Prüfungsaufgaben, Meister, Techniker, Ausbildung von den verschiedenen Ausbildungsberufen. Und du siehst auch, was im vergangenen Monat für Highlights da waren, falls du irgendwie was verpasst hast. Dann kriegst du das einmal im Monat zugeschickt, kannst dich jederzeit auch wieder austragen. Ist jetzt nicht irgendwie, dass ich dich dazu spamme. Ist genug Arbeit, das zu erstellen, glaubt mir. Aber ich mache das gerne für euch. Ja, es ist Service und dementsprechend könnt ihr ein Abo dalassen, einen Daumen nach oben, 5 Sterne auf Spotify, damit sie mich weiterhin heißen kann. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Und zum Abschluss das versprochene Zitat. Ich halte es mal so wie Horst Lüning, ganz am Ende. Inspiriert ist dieses Zitat von Benjamin Franklin. Und er hat mal geschrieben oder mal gesagt, by failing to prepare, you are preparing to fail. Oder auf Deutsch, Sicherheit ist nicht das Gegenteil von Risiko, sie ist das Ergebnis von Vorbereitung. Mach's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo, the teacher.
Yeah. At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.